Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Amore. Die schönsten Liebeserklärungen, das Thema bei Ab 21. Frisch verliebt, da will man ja am liebsten alles, seine Gefühle, in die Welt hinausschreien. Aber auch dem Liebsten ins Gesicht? Das ist dann häufig nicht mehr ganz so einfach. Warum uns das so schwer fällt, darüber habe ich mit Johanna Mehrhof gesprochen. Sie hat das Buch Hardcore Liebe ist ein Aufstand geschrieben. Und sie erzählt, warum sie der Meinung ist, dass Liebeserklärungen am schönsten sind, wenn sie spontan sind. Was sie sonst noch über die Liebe weiß, gleich. Über die 5 Sprachen der Liebe redet außerdem Paarberater Erik Hegmann. Er erklärt, wie wir die Gefühlswelt unseres Partners über diese 5 Sprachen besser verstehen können. Später im Podcast. Jetzt erstmal Johanna. Ich habe sie gefragt, was war denn eigentlich die schönste Liebeserklärung, die du jemals bekommen hast?
Die schönste Liebeserklärung. Ich glaube, das war die Liebeserklärung von demjenigen, in den ich am meisten verliebt war.
Aha.
Und das so tatsächlich drauf gebrannt hatte, das irgendwann zu hören. Und als das dann kam, war das für mich, ja, Heaven. Also das war herrlich. Und da brauchte es gar nicht so ein Tamtam. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das eine besonders außergewöhnliche Situation gewesen ist. Es war eher so ein kleiner, intimerer Moment. Aber ja, hat mich am meisten glücklich gemacht.
Was hat er denn da gesagt? Einfach nur, ich liebe dich, oder kam da noch ein bisschen was anderes?
Ich glaube, das war so ein, wir waren irgendwie, hatten uns gerade unterhalten und irgendwie war so ganz ruhig eigentlich alles. Ich glaube, es war nach dem Essen oder so. Und dann hat er plötzlich so rausgeplatzt, so. Ich muss es dir oder ich wollte es dir schon lange sagen und so und ich liebe dich. Und danach kamen zwar noch ein paar Sachen, aber ich habe das gar nicht mehr so mitgekriegt, glaube ich, weil ich so happy war. Ich glaube, dass, wie gesagt, das braucht nicht so eine außergewöhnliche Situation, sondern es ist tatsächlich, wenn du selber zurückliebst, also wenn du den anderen liebst und es dann von dem anderen auch hörst, dann ist das schon was Besonderes.
Hm. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, das erste Mal, ich liebe dich, zu sagen?
Ich glaube, so ein bisschen ist das immer so ein Machtspielchen fast schon. Das klingt jetzt hässlich, so meine ich es eigentlich gar nicht. Aber wer zuerst ich liebe dich sagt, geht das Risiko ein eigentlich. Das größere Risiko könnte ja auch eine negative Antwort darauf folgen.
Oder gar keine.
Oder gar keine.
Ist genauso schlimm.
Ja, was dann auch sehr
unschön ist. Dieses betretene Schweigen von gegenüber.
Genau,
du denkst so,
Schweigen oder ganz schnell auf ein anderes Thema umlenken.
Genau.
Das ist es natürlich auch nicht. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich sehr mutig, das erste Mal zu sagen und wird auch immer erinnert im Nachhinein, glaube ich. Und ja, das ist so derjenige, der sich so ins Unbekannte rauswagt. Und das finde ich immer ganz toll. Und ja, Respekt, wer sich das traut.
Jetzt gibt es ja Menschen, die können das gar nicht sagen oder sagen das nur super selten. Hast du eine Idee, woran das liegt?
Ich glaube, es gibt Leute, die sind sehr verkopft und die denken immer so in dem Moment, in dem sie gerade stecken, so passt das jetzt, fühle ich das gerade wirklich oder woran liegt das? Wenn man zu viel hinterfragt, kann einem das, glaube ich, sehr im Wege stehen. Und dann vielleicht auch die Angst, damit Schwäche zu zeigen oder damit ab dem Moment angreifbar zu sein oder vielleicht auch ab dem Moment in die Verantwortung gezogen zu werden, so ungefähr. Ich liebe dich ist ja auch nicht einfach nur, ich finde dich ganz nett, sondern ist ja eine absolute Bejahung der anderen Person. Und man sagt, ich liebe dich tatsächlich so nicht einfach daher. Und ich glaube, das fürchten vielleicht auch manche Leute, dass sie das in dem Moment vielleicht empfinden, aber morgen oder übermorgen oder nächste Woche gar nicht mehr dazu stehen können.
Also mein Freund hat ja immer zu mir gesagt, ich würde ich liebe dich inflationär behandeln geradezu. Und deswegen könne er das leider nicht mehr so richtig ernst nehmen.
Mhm.
Ist übrigens immer noch mein Freund.
Das ist gut. Ja. Das ist ein gutes Zeichen.
Wir haben das ausdiskutiert. Also, und er hat es, glaube ich, ach Gott, 2 oder 3 Mal bis jetzt gesagt. Und
ja,
dann bin ich jedes Mal so richtig überrascht und denke, ach, hat er das jetzt wirklich? Ach krass, gibt's ja gar nicht. Also es gibt da ja so unterschiedliche Typen. Meinst du, es ist auch eine Charaktersache, ob es einem leichter bei die Lippen kommt, ich liebe dich zu sagen oder nicht?
Ja, absolut. Ich glaube, es ist eine Charakterfrage. Und das Inflationäre finde ich nur dann gefährlich, wenn es so auf eine ständige Versicherung aus ist. Und du mich auch. Also wenn dieses ich liebe dich ständig hören will, ja, ich liebe dich auch, ich liebe dich auch. Und wenn jedes Telefonat und jede, was weiß ich, Geplänkel an der Tiefkühltheke muss irgendwie in diese Worte enden, dann wird es so ein bisschen anstrengend, finde ich. Also ich liebe dich sollte schon noch, hat ein gewisses Gewicht, finde ich. Aber auf der anderen Seite ist es schöner, es ein paar Mal öfter gesagt zu haben, als sich hinterher zu überlegen, Mist, ich habe das gar nicht so richtig gezeigt. Das ist, glaube ich, der schlimmere Vorwurf, den man sich dann mal machen kann, ist zu wenig gesagt zu haben.
Also ich möchte nur kurz hinzufügen, an der Tiefkühltheke habe ich noch nie ich liebe dich gesagt.
Das finde ich sehr gut.
Höchstens mal zu einem besonders schönen Stück Fleisch. Aber sonst, ja. Sonst kann sich ja nicht...
Na, da muss man sich bei dir auch keine Sorgen machen.
Das ist ja gut. Meinst du, das ist eher so ein Frauending, dieses überschwängliche Liebeserklärung machen? Also... Und rausgehen mit Worten.
Ich glaube, Frauen sagen viel öfter generell zu Leuten, dass sie sie gerne haben, dass sie sie mögen oder dass zu ihren Freundinnen, ich liebe dich, I love you und was weiß ich was. Generell ist es für uns leichter, glaube ich, unsere Gefühle offen zu zeigen. Also damit auch immer als diejenige mit Gefühlen gesehen zu werden, wo Männer ja manchmal so ein bisschen anders in ihren Freundschaften zum Beispiel ticken. Also ich glaube, Frauen, wenn es einmal der Mann gesagt hat, ist es danach viel leichter, das immer wieder zu sagen. Wobei viele Frauen, die ich kenne, auch Angst haben, es das erste Mal zu sagen. Also diejenige zu sein, die es das erste Mal sagt. Das ist immer noch so ein bisschen eigentlich von gestern, aber ich glaube, das ist immer noch irgendwo so ein bisschen das alte Rollenklischee, wo man sich Gedanken macht, kann ich als Frau oder vergebe ich mir da was? Ganz schlimmes Wort, aber... Irgendwie ist das, glaube ich, noch so drin. Frauen sind ja auch diejenigen, die selten den Heiratsantrag zum Beispiel machen. Mhm. Und eigentlich ist das ja ein ähnlich wichtiger Moment in einer Beziehung. Also es gibt nur einmal diesen Heiratsantrag, aber es gibt auch nur einmal das erste Mal, ich liebe dich sagen.
Es gibt nur einmal diesen Heiratsantrag, bist du sicher?
Innerhalb einer Beziehung?
Ja.
Naja, danach wird drüber gesprochen, ne? Aber so der Moment, wo einer sagt, ja.
Vielleicht gibt es den noch gar nicht. Bei manchen gibt es ja auch gar nicht, na, ist auch egal.
Das stimmt, natürlich. Manche sitzen noch einfach beieinander und sagen, sollen wir nicht mehr langsam heiraten?
Ja, sollen wir nicht mehr, mal Zeit.
Klar,
also mal hier.
Das muss ja auch nicht immer alles überromantisch sein, aber so ein bisschen Romantik verträgt eine Beziehung schon, finde ich.
Ja, ich finde auch. Jetzt mal ganz unter uns taffen Frauen. Genau. Finde ich auch, so ein bisschen Romantik muss auch mal sein, ne?
Finde ich auch.
Was sagst du dazu, dass so viele Leute so, ich finde, so öffentliche Liebeserklärungen machen, man irgendwie, also das finde ich zum Beispiel inflationär, wenn man sich auf den Social-Media-Kanälen umguckt, was da also an Liebeserklärungen stattfindet, wo ich mal denke, Alter, das ist doch ein intimes Ding, seid ihr nicht ganz dicht?
Genau. Ja, genau.
Warum machen das so viele Leute? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, weil heute alles irgendwo, unser Leben findet nicht wirklich statt, wenn es nicht auch öffentlich geteilt werden kann. Und ich glaube, das ist sehr traurig, finde ich auch. Also, oder was heißt traurig? Es ist ein bisschen merkwürdig, finde ich auch, das ständig immer so mit der Welt teilen zu müssen und dann vielleicht noch auf Likes zu warten und die zu zählen. Das ist doch ein bisschen komisch. Also das müsste man nicht nötig haben und so veräußern muss man auch nicht alles, was einem im Leben wichtig ist.
Gibt es eigentlich auch andere Wege, seine Liebe zu zeigen, als nur über die Liebeserklärung?
Eigentlich sind es ja ganz viele, also die Liebeserklärung ist ja auch was sehr Plakatives und ansonsten ist es ja das für den anderen da zu sein, zuzuhören, ihm zeigen irgendwie, ich stehe hinter dir, was weiß ich mal im richtigen Moment, irgendwie die Hand vom anderen nehmen, wenn der andere gerade irgendwie gekränkt wurde im Gespräch oder irgendwo zu dem anderen zu stehen. So diese Loyalität, das finde ich eigentlich mindestens genauso wichtig.
Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wie andere Menschen Liebeserklärungen machen. Du bist immer noch nicht damit rausgerückt, wie du das machst. Ich habe dich ganz am Anfang gefragt, da bist du so nonchalant drüber weggegangen. Jetzt wird es Zeit.
Also ich würde sagen, ich habe mich da verändert. Früher war das für mich schwierig. Da habe ich das immer so ein bisschen geheim, meine Gefühle geheim halten wollen. So. Und habe das zwar gezeigt, aber nicht wirklich verbalisiert. Und ich denke schon, dass ich das, als ich das Buch geschrieben habe, dass es sich sehr verändert hat, wie sehr ich auch gemerkt habe, wie glücklich es macht, selber zu lieben. Nicht nur vom anderen abhängig zu sein, liebt er einen zurück, sondern einfach selber dieses Gefühl haben zu können und zu dürfen. Also den anderen öfter mal so bejahen zu können oder einfach freier zu sein mit seinen Gefühlen. Ich denke immer, wer viel hat, kann viel geben und das gilt eben auch für Beziehungen. Und wenn du so ein reiches Gefühlsleben hast und einfach Glück spürst, weil Liebe hat, finde ich, auch viel mit Glück, natürlich auch mit Schwere und hat auch viel Gewicht, aber es ist eben immer ein Segen, jemanden zu lieben, eigentlich.
Johanna.
Es gibt so diesen Spruch von Goethe irgendwie, ich liebe dich, was geht's dich an? kam in einem seiner Werke vor. Wenn man so frei sein kann, so autonom, ist das natürlich Wahnsinn.
Typisch Goethe. Aber du hast es immer noch nicht gesagt.
Ja.
Du hast immer noch nicht gesagt, ob
du
sagst.
Wie ich das sage, ob ich mich auf den Stuhl stelle oder ob ich, ich weiß nicht, eine Megafon nehme. Nee, ich denke, ich sage wie alle anderen Leute einfach, ich liebe dich, wenn ich jemanden... Das letzte Mal habe ich es gesagt, tatsächlich am Samstag hat ein Freund mir, aber ich habe es zurückgesagt, möchte ich sagen, hat ein Freund mir eine längere Sprachnachricht geschickt, die so endete mit vollem Wurf, ich liebe dich, Johanna. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und gesagt, Baby, ich liebe dich auch. Das war total frei, weil wir flirten immer so, er und ich, aber wir sind in keinster Weise verbandelt.
Keine Freundschaft plus?
keine Freundschaft sein. Also das Schluss ist vielleicht, dass also seitdem wir uns kennen, wir schon immer einander sehr oft gesagt haben, dass wir uns lieben, witzigerweise. Aber ich finde auch nicht, jede Liebe braucht dieses Körperliche oder braucht so die totale Vollendung. Manchmal ist es auch einfach schön, so einen Moment zu haben, wo man dann grinst und denkt, wow, so einen gibt's also auch. Noch irgendwo.
Ich finde es auch mal schön, es gibt ja auch immer diese Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das so einer ist, wo man irgendwie im Studium sich sagt, so wenn wir bis 40 jeder noch
genau.
Keinen, ne, dann bist du's.
Sowas ist es, ne? Also man hat immer so, es bleibt immer so als Möglichkeit irgendwo offen in der Schwebe, obwohl es wahrscheinlich niemals unbedingt gelebt werden muss.
Aber es beruhigt ungemein.
Beruhigt schon, dass es sowas gibt, ne?
Ganz genau. Johanna Mehrhof, Autorin von dem Buch Hardcore, Liebe ist ein Aufstand. Sie sagt, die schönsten Liebeserklärungen sind immer die spontanen. Die kommen uns aber nicht so leicht über die Lippen, denn man lässt ja so die Hosen runter, steht nackt da mit seinem Herzen in der Hand. Kann ja auch nach hinten losgehen. Kann aber auch sehr schön enden.
Deutschlandfunk Nova.
Ich liebe dich. Irgendwie scheint es für uns alle nicht ganz so einfach zu sein, diese drei Worte über die Lippen zu bringen. Und deswegen tun wir das für euch und mit euch. Ihr habt uns berichtet von den schönsten Ich-liebe-dichs in eurem bisherigen Leben.
Meine letzte Liebeserklärung war von meinem jetzigen Freund. Wir waren ganz spontan zusammen verreist. Wir waren in Sevilla, hatten ein super schönes Airbnb und wir hatten ein Dach und lagen da nachts auf dem Dach mit einem Wein und es war total romantisch. Ja, da hat er mir seine Liebe gestanden und es war so schön, weil wir kannten uns erst 2 Monate, aber es hat einfach alles so gut funktioniert und ja, manchmal muss man einfach das machen, was sich gut anfühlt.
Also ich habe einen Brief geschrieben und dann lange überlegt, bevor ich ihn abschicke und dann leider nicht die Antwort erhalten, die ich haben wollte, aber genauso ist es mir auch schon passiert, dass mir Briefe geschrieben wurden, also wirklich Briefe, also meistens sind es wirklich dann ernsthafte Dinge, wie halt ein Brief und nicht WhatsApp oder sowas.
Wir waren in Zentralamerika, in ein kleines Dorf, der heißt Granada.
Er hat Mariachis bezahlt, damit die mir ein paar Lied, Songs...
Ja. Weißt du, was Mariachis sind? Eine Gruppe von Musik, von Mexikanisch oder Nicaraguanisch. Ja, und ich habe die gefragt, ob die ein Lied singen können und ja.
Sie hat gerade gelernt, ich bin zu ihr gegangen und ich habe sie gefragt, ob sie mal darüber nachgedacht hat, was sie für mich fühlt. Und sie so, ja, ich weiß nicht, was für Gefühle. Und ich, was meinst du? Wirklich mein Herz stehen geblieben. Und dann hat sie aber gelacht und meinte, Spaß. Dann habe ich halt gesagt, ja, ich fange mal an, ich bin voll verliebt in dich. Willst du meine Freundin sein? Und sie so, ja. Und dann haben wir uns High Five gegeben.
Wir waren zusammen in einer Bar und dann war ich so, wir haben gekuschelt und ich war so, ja, ich bin in dich verliebt. Ja, aber das ist eine Liebeserklärung, zählt das?
Also bei uns war das früher so, willst du mit mir gehen? Dann gab es so 3 Felder, ja, nein, vielleicht, bitte ankreuzen.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht alle Paare sprechen dieselbe Sprache der Liebe. Da habe ich jetzt immer mal wieder erst rausgehauen. Da seid ihr baff, oder? Ah, es gibt sie wirklich, die 5 Sprachen der Liebe. Der Therapeut Gary Chapman hat das in seiner Arbeit mit Paaren rausgefunden und daraus ein Modell entwickelt, mit dem Paartherapeuten heute überall auf der Welt Paaren helfen, ihre Gefühle besser zu verstehen. Klar, dazu muss man natürlich erstmal wissen, welche Sprache der Liebe spreche ich denn? Welche spricht mein Partner? Matcht das oder eben nicht? Das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht erklärt, es geht auch komplizierter. Dafür habe ich Erik Hegmann, Paartherapeut, er war heute bei mir im Studio. Wir haben über die 5 Sprachen der Liebe gesprochen. Ich habe natürlich den entsprechenden Test gemacht, den gibt es im Netz, von dem ich eben schon geredet habe, diesen Test. Bei mir ist rausgekommen, meine persönliche Sprache der Liebe ist die Sprache der Zweisamkeit. Ist das irgendwie uncool?
Nee, gar nicht. Ich finde, Zeit zu zweit ist ein ganz normales Bedürfnis, aus dem Grund wünscht man sich einen Partner. Das ist für mich persönlich so dieses Ding, was Bindung ganz deutlich darstellt. Und das ist ja das, was wir uns wünschen in der Beziehung. Aber es gibt natürlich einfach, je nachdem, aus was für einer Familie sie kommen, was sie als Kind erlebt haben, einfach auch Prägungen. Und dann stellen sie fest, es gibt auch noch andere Liebessprachen.
Nur um es mal zusammenzufassen für unsere Hörer. Es gibt 5 Sprachen der Liebe und ich fühle mich offenbar immer am meisten geliebt, wenn wir Zeit zu zweit verbringen, mein Partner und ich, egal in welcher Form.
Die anderen 4 sind Intimität und Zärtlichkeit. Also das heißt,
ach, das sind diese Sexversessenen, die nicht aus dem Bett rauskommen.
Ja, aber viele Menschen empfinden die Nähe beim Sex als die wahre Bestätigung von Nähe und Bindung. Zweite Sprache der Liebe, Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Mhm. Also das heißt, ist jemand für sie da? Ist er auch immer für sie da? ist manchen Menschen ganz wichtig. Leute mit einem größeren Bedürfnis nach Distanz und Autonomie, denen ist das vielleicht nicht so wichtig, weil die sagen, ich bin sowieso derjenige, der sich am besten um mich kümmert. Dann eben Zeit zu zweit, Zweisamkeit, Lob und Anerkennung. Ganz wichtige Sprache der Liebe, weil mit Achtsamkeit trainieren sie ihre Dankbarkeit. Das ist sozusagen der Muskel für die Dankbarkeit. Und mit Lob und Anerkennung drücken sie Dankbarkeit aus.
Ja, Wertschätzung ist echt wichtig, ne?
Wenn sie das auf die Spitze treiben wollen, dann loben sie ihren Partner vor anderen.
Stelle ich gerade fest, das kann ich wirklich gut. Ich glaube, mein Freund fühlt sich manchmal ein bisschen zu doll gelobt und dann denkt er, glaube ich, ich verarsche ihn.
Das könnte sein, dann ist das vielleicht nicht seine bevorzugte Sprache.
Nein,
der Liebe.
Nee, Sprache ist definitiv sowieso generell nicht seine bevorzugte
Haltung. Dann könnte es sein,
also
beispielsweise solche Menschen, die eben nicht gut kommunizieren können oder wollen.
Das haben Sie aber schön erkannt jetzt
für
daraus.
Die ist das, für die sind beispielsweise Geschenke eine Form von Kommunikation, die denen leichter fällt. Die geben gute Geschenke, erwarten aber auch wirklich passgenaue, treffsichere Geschenke. Mit denen haben sie ein Problem, wenn sie denen ein Geschenk machen, das die empfinden als völlig unpassend, weil dann fühlen die sich wirklich gar nicht geliebt, weil nicht verstanden. Das hat meistens was tatsächlich mit familiären Prägungen zu tun. Also wie wichtig waren schon in ihrer Kindheit Geschenke oder wie war das in ihrer Familie mit Geschenken? Manchmal gab es auch gar keine Geschenke in der Familie und aus dem Grund wird das jetzt nachgeholt in der Beziehung, der Konflikt sozusagen später gelöst und dann erwarten Menschen wirklich die Geschenke.
Mhm. Muss man eigentlich die gleiche Liebessprache sprechen, um sich mit seinem Partner gut zu verstehen?
Nein. Ich glaube, ja, dass man ganz viele Gemeinsamkeiten braucht für eine Beziehung als Grundlage, damit ich mich geborgen fühle. Aber zu viel Gleichheit ist auch nicht gut, weil stellen Sie sich vor, jeder Partner hat einen Werkzeugkasten an Tools, die er benutzen kann, wenn es Probleme gibt. Wenn sie jetzt ganz gleich sind, dann bringen beide Partner den gleichen Werkzeugkasten
mit.
Darf
ich kurz gähnen?
Mhm, genau. So, wenn Sie aber jetzt unterschiedliche Werkzeugkisten haben, dann haben Sie auch die doppelte, im besten Fall doppelte Variante an Werkzeugen zur Verfügung und eine viel größere Möglichkeit, Konflikte zu lösen. Dazu braucht es aber ganz viel Respekt vor der Andersartigkeit des Partners, ganz viel Vertrauen, dass diese Andersartigkeit nicht die Beziehung gefährdet, sondern dass diese Unterschiede Ergänzungen sind. Und so ist das auch bei der Sprache der Liebe. Das ist ja auch nur ein Modell, das Herr Chapman erfunden hat, um etwas zu verdeutlichen an Paardynamik und an Abläufen. Es ist jetzt keine wirkliche Wissenschaft und auch nur bedingt ein therapeutisches Mittel. Das Erleben, das ist dann wiederum eine ganz andere Geschichte. Und das lässt sich aber, weil dieses Modell so greifbar ist, sehr, sehr schön machen. Wenn Sie von Ihrem Partner beispielsweise jeden Abend jetzt ein Geschenk bekommen würden, die nächste Woche, würden Sie relativ schnell feststellen, das ist gar nicht meine Sprache. Aber Sie würden unter Umständen feststellen, wie toll Ihr Partner das findet, Ihnen ein Geschenk zu machen, wie viel Spaß ihm das macht, Ihre Freude zu sehen, vielleicht auch wie viel Anerkennung er verspürt dadurch, dass er das passende Geschenk ausgewählt hat. Und dann stellen Sie fest, da ergänzen wir uns. Und das funktioniert gut.
Nee, ich würde mich eher fragen, ob er mich betrügt und mir deswegen ständig Geschenke machen muss, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir sind ein wenig misstrauisch, kann
Ach,
das
echt?
Sein?
Ist aber vielleicht auch eine Sprache der Liebe, oder?
Nein, Misstrauen ist keine Sprache der Liebe, es tut mir leid, nein. Aber Vertrauen, Mut und Vertrauen, das sind so zwei Grundlagen, die braucht man, um gegen Bindungsangst und Verlustangst angehen zu können. Misstrauen gehört nicht dazu, nein.
Okay, schade, ich habe gedacht, das könnte man auf die Haben-Seite machen. Kann man offenbar nicht. Welche Sprachen sind denn besonders verbreitet? Also was wird am meisten angewendet?
Das Klischee sagt natürlich Intimität und Zärtlichkeit bei den Männern und Zweisamkeit bei den Frauen.
Ja, die Klischees stimmen, ja.
Die Klischees stimmen insofern, also viele Sexualtherapeuten sagen schon, der Mann sucht Nähe durch Sex, die Frau braucht Nähe für Sex.
Das stimmt.
Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, dass das jedem Mann und jeder Frau so gehen würde, aber da ist schon viel dran. Das, was sinnvoll ist, ist, das mit dem Partner gemeinsam herauszufinden. Also wirklich zu sagen, ich glaube, meine Sprache der Liebe ist eher das. Und mein Eindruck ist, deine ist die hier. Stimmt das so? Und dann werden Sie feststellen, vielleicht ist das gar nicht richtig. Und jetzt hat auch nicht jeder nur eine Sprache der Liebe. Wir sind ja Gott sei Dank Menschen mit vielen Facetten und wir brauchen von allen Sprachen wahrscheinlich was, aber wir favorisieren eben meistens eine.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, hat heute erklärt, was die fünf Sprachen der Liebe sind und wie sie helfen können, die Gefühle des Partners besser zu verstehen. Wenn der sich zum Beispiel dann besonders doll geliebt fühlt, wenn er gelobt wird vom Partner, dann solltet ihr genau das vielleicht häufiger mal machen. Es könnte zu Entspannung, Glück und Liebe führen. Deutschlandfunk Nova. Die Krönung der Liebe ist ja die Hochzeit, bis dass der Tod uns scheidet. Absolut, da geht's nicht. Obwohl viele Ehen wieder geschieden werden, hat das Heiraten offenbar nicht an Reiz verloren. Im Gegenteil, Heiraten war in den Generationen vor uns ja noch ein absolutes No-Go und als total spießig verschrien. Inzwischen steigen die Heiratszahlen aber wieder. Was treibt Millennials vor den Traualtar? Darüber habe ich mit Hannes Leitlein geredet. Er hat ein Buch darüber geschrieben, warum wir heiraten. Ich habe ihn gefragt, ja Hannes, du hast ja ganz viele Leute gesprochen, die heiraten. Warum machen das denn heutzutage mehr junge Paare als früher?
Also die Beweggründe waren natürlich super unterschiedlich. Wir haben ja 12 Paare porträtiert oder deren Liebesgeschichte so ein bisschen nacherzählt und deren Entscheidungsfindung hin bis zum Eheschluss. Und das war sehr unterschiedlich. Also da waren Leute dabei, die haben das eher gemacht, weil das sich so ergeben hat und sie irgendwann dachten, das ist jetzt der richtige Schritt. Es waren aber auch Paare dabei oder ein Paar im Speziellen, die geheiratet haben, damit sie gemeinsam in einem Land leben können, nämlich Deutschland.
Wie ergibt es sich denn, dass man heiratet?
Es war schon rauszuhören, dass es bei allen irgendwann sich diese Frage ergeben hat, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und was wir so ein bisschen festgestellt haben, ich spreche von wir, weil ich das mit der zweiten Autorin zusammen gemacht habe, das Besondere quasi bei diesen 12 Paaren, beziehungsweise unsere Feststellung, was jetzt vielleicht neu und überraschend ist, war, dass niemand sich dazu gezwungen gefühlt hat. Also all diese Paare haben das aus wirklich freien Stücken getan und es war nicht sozusagen irgendeine Konvention, die sie dazu gebracht hat oder irgendwie die Großeltern, die das irgendwie von ihnen erwarten oder so. Mein Eindruck ist sogar eher, seit ich das Buch jetzt mitgeschrieben habe, dass die Leute, die mit mir darüber reden, eher sagen, wenn jetzt jemand erwartet von ihnen, dass sie heiraten, dann machen sie es eher nicht. Also das war das Besondere, dass sie das aus freien Stücken tun.
Ja, aber wir leben ja auch im Jahr 2019 in Deutschland. Ich dachte, dass wenn ich heirate, ich das sowieso freiwillig mache oder eben nicht.
Das mag für aufgeklärte Großstädter, um das jetzt mal so pauschalisierend zu sagen, gelten. Klar, da gebe ich dir völlig recht. Aber es gibt doch ganz viele Paare immer noch. Und wenn man dann mal so rumfragt, ist es doch auffällig, wie viel Konvention da noch am Start ist. Oder dass es irgendwie erwartet wird, spätestens wenn dann ein Kind kommt, dann heiraten eben doch viele. Also das Kind, das gemeinsame Kind, die Verbindlichkeit, auch das ganze Rechtliche, was da dranhängt, was in der Ehe dann doch ja vieles leichter macht, als wenn man nicht verheiratet ist.
Aber was ist denn mit der Liebe? Ich bin jetzt ja, ein bisschen, das ist alles so nüchtern, was du hier erzählst. Was ist mit der Liebe?
Ja, ich glaube, dass, also klar, ganz viele heiraten auch, weil es steuerliche Vorteile hat. Es ist wirklich sehr, sehr nüchtern. Die Ehe ist ein formaler Akt vor dem Standesbeamten oder einer Standesbeamten. In der Kirche heiraten ja doch dann nur noch, also weniger Leute. Und gleichzeitig, aber das ist schon interessant, wird das Ganze wahnsinnig romantisiert. Also es ist ja irgendwie ein Vertrag, den man da schließt. Und dann sind da doch diese Standesbeamten, die dann irgendwie so Rilke-Gedichte plötzlich vorlesen, weil die Leute das erwarten, weil es doch irgendwas mit Liebe zu tun hat. Wobei es, also mein Eindruck ist, dann doch irgendwie mehr ein formaler Akt ist. Die Leute lieben sich ja schon vorher. Das wird dadurch ja nur noch mal formal bekräftigt.
Ja, aber der eine oder andere behauptet ja, wenn man dann verheiratet ist und den Ring trägt, dass man dann doch noch eine andere Verbindlichkeit spürt. Dass die Liebe dann nochmal auf eine andere Stufe gehoben wird. Habe ich jetzt schon, ich zitiere jetzt nur Sachen, die ich mal gehört habe zum Thema Heiraten. Also das hat ja alles mit Liebe zu tun und nicht mit einem formalen Akt.
Ja,
haben dann die Leute, die dir das erzählt haben, haben die dann auch mal von solchen Dingen gesprochen oder nur davon, dass Oma gesagt hat, sie sollen jetzt endlich heiraten?
Nee, na klar, davon haben die auch gesprochen. Also sind Liebesgeschichten, die wir da aufgeschrieben haben, das auf jeden Fall. Aber die Leute brauchen für ihre Liebe, glaube ich, die Ehe nicht mehr so sehr. Deswegen, oder vielleicht, also was ganz oft auch war, waren Paare, die gesagt haben, wir wollen das jetzt nochmal feiern zusammen, dass wir zusammen sind oder dass da jetzt ein Kind geboren wird. Es geht um
Ach, jetzt verstehe ich es, es geht immer nur um die Party, deswegen heiraten immer mehr Leute. Ach so, ja. Ihr könnt ja auch Geburtstag einfach feiern oder so, es geht doch auch.
Ja, aber die Geburtstag ist immer nur für einen selber. Das könnte man ja vielleicht sagen. Die Ehe ist der Geburtstag einer Beziehung.
Ja. Schön, das hast du schön formuliert, das gefällt mir.
Also es hat natürlich was Romantisches und das ist ja auch so ein Phänomen, dass sehr viele Leute immer, obwohl sie quasi sich für aufgeklärt und feministisch und so halten, doch immer traditioneller heiraten. Also das weiße Kleid ist wieder zurückgekommen, was irgendwie in den 70er, 80er Jahren total verpönt war. Also so eine sehr romantisierte Symbolik ist wieder da, aber die wird eben nicht mehr mit den ursprünglichen Bedeutungen gefüllt. Also das weiße Kleid steht ja für in den
nicht mehr für Unschuld.
Sehr, sehr, sehr wenigen genau, Fällen für keinen Sex vor der Ehe, sondern das ist halt quasi das Symbol für Hochzeit.
Jetzt bist du ja auch verheiratet. Was waren denn deine Gründe? Hand aufs Herz, ganz ehrlich, nicht irgendeinen Quatsch erzählen.
Das ist natürlich ein wahnsinnig großes Ding und in dem Moment, ich bin jetzt schon einige Jahre verheiratet, auch wenn ich noch sehr jung bin, war es tatsächlich das Bewusstsein, mit dieser Person will ich mein restliches Leben gerne verbringen.
Ja, und ist es denn wirklich so? Fühlst du dich mit deiner Frau jetzt dann verbundener?
Ja, ich würde sagen, die Ehe macht eine Beziehung intensiver, verlässlicher, vertrauensvoller und es sind auch Sachen möglich, die vielleicht in der Beziehung, die diese Konstante für sich quasi nicht gewählt hat, möglich, die so nicht möglich wären.
Ich finde ja diesen Bling-Bling-Verlobungsring auch recht schön, wenn ich ehrlich bin. Aber man kann auch einfach Verlobungsringe sammeln und dann heiratet man nicht.
Ja, klar. Also wenn man irgendwie so einen Setzkasten zu Hause hat.
Ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Du hast das ganz wunderbar und schön romantisch am Ende gesagt. Und deswegen beenden wir das Interview an der Stelle, damit der romantische Abschlusssatz auch stehen bleibt und nicht mein doofes Gequassel.
Heiratet.
Was?
Heiratet.
Ist das jetzt ein Plädoyer? Du willst jetzt...
Imperativ.
Der Hannes, der Eumel, Hannes Leitlein, hat das Buch Warum wir heiraten geschrieben und er sagt, die Generation Y oder Generation Y heiratet wieder mehr. Klar, aus Liebe, obwohl das eigentlich ein bürokratischer Vertrag ist. Und natürlich, weil wir nicht mehr gegen die Konvention unserer Eltern ankämpfen müssen. Die sind ja alle nicht verheiratet. Können wir es ja wieder machen. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Düsseldorf. Eine Kröte aus Südafrika ist nach einer verrückten Odyssee im Düsseldorfer Aquazoo gelandet. Das etwa 10 cm große Tier war als blinder Passagier im Gepäck einer Urlauberin von Südafrika nach Düsseldorf geflogen. Wahrscheinlich war das Tier in Südafrika in die Wanderschuhe der Touristin geklettert, berichtete der Zoo heute. Am Tag nach der Rückkehr landete die Kröte unbemerkt in der Waschmaschine. Nach dem Schleudergang kam das Tier zum Vorschein, wurde aber sofort von der Hauskatze geschnappt. Die Besitzerin konnte die Kröte retten und brachte sie in den Aquazoo. Wir können es selbst kaum glauben, dass das Tier das alles unversehrt überstanden hat, sagte Aquazoo-Sprecher Philipp Schröder. Die Kröte ist derzeit in Quarantäne, soll aber bald ein Terrarium hinter den Kulissen beziehen. In der Ausstellung des Aquazoos wird sie nicht zu sehen sein.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.